Meine lieben Freunde, zu den Auseinandersetzungen, die ich hier in den folgenden Tagen geben will, möchte ich heute eine Einleitung sprechen. Schon aus dem Grunde möchte ich dieses tun, damit Sie von vornherein unterrichtet sind über die Absicht dieser Besprechungen. Es soll nicht meine Aufgabe sein, irgendein eng begrenztes Fach gerade in diesen Tagen abzuhandeln, sondern einige weitere Gesichtspunkte mit einem ganz bestimmten Ziele in wissenschaftlicher Beziehung zu geben. Ich möchte warnen davor, diesen sogenannten Kurs als einen astronomischen Kurs zu bezeichnen. Das soll er nicht sein, sondern er soll gerade etwas behandeln, was in dieser Zeit zu behandeln mir von ganz besonderer Wichtigkeit scheint. Ich habe deshalb als Titel angegeben, das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie. Und ich will heute namentlich auseinandersetzen, was ich mit dieser Titelgebung eigentlich meine. Es ist durchaus so, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit innerhalb des sogenannten wissenschaftlichen Lebens, wenn es nicht zu einem vollständigen Verfall kommen soll, manches sich wird ändern müssen. Namentlich werden gewisse Wissenschaftsmassen, die man jetzt unter gewissen Titeln zusammenfasst und die man unter diesen Titeln vertreten lässt, durch unsere gebräuchlichen Schulen aus ihrem Gefüge genommen werden müssen und nach anderen Rücksichten einzuteilen sein, sodass gewissermaßen eine weitgehende Umgruppierung unserer wissenschaftlichen Gebiete wird stattfinden müssen. Denn die Gruppierung, welche man jetzt hat, reicht eben durchaus nicht aus, um zu einer wirklichkeitsgemäßen Weltanschauung zu kommen. Auf der anderen Seite haftet so stark unser gegenwärtiges Leben an dieser Gliederung, dass eben einfach die Lehrkanzeln besetzt werden nach dieser traditionellen Gliederung. Man beschränkt sich höchstens darauf, die bestehenden wissenschaftlich umgrenzten Gebiete wiederum in Spezialgebiete zu zerlegen und für die Spezialgebiete einzelne Fachleute, wie man sie nennt, zu suchen. Aber in diesem ganzen Wissenschaftsleben wird insofern eine Änderung eintreten müssen, als ganz andere Kategorien werden erscheinen müssen, und in diesen Kategorien wird man Verschiedenes, das heute, sagen wir, in der Zoologie behandelt wird, meinetwillen in der Physiologie behandelt wird, dann wiederum in der Erkenntnistheorie behandelt wird, zusammengefasst finden in ein neu entstehendes Wissenschaftsgebiet. Dagegen die älteren Wissenschaftsgebiete, die stark mit Abstraktionen arbeiten, die werden verschwinden müssen. Es werden eben ganz neue wissenschaftliche Zusammenfassungen stattfinden müssen. Das wird zunächst Schwierigkeiten begegnen, nach der Richtung hin, dass ja heute die Leute dressiert werden auf die bestimmten wissenschaftlichen Kategorien und nur sehr schwer eine Brücke finden zu dem, was sie notwendig brauchen für ein wirklichkeitsgemäßes Zusammenfügen des wissenschaftlichen Stoffes. Wenn ich mich schematisch ausdrücken soll, so möchte ich sagen, wir haben heute eine Astronomie, wir haben eine Physik, wir haben eine Chemie, wir haben eine Philosophie. Wir haben eine Biologie. Meinetwillen, wir haben eine Mathematik und so weiter. Da drinnen hat man Spezialgebiete geschaffen. Mehr möchte ich sagen, aus dem Grunde, damit die einzelnen Fachleute nicht so viel zu tun haben, um sich zurechtzufinden. Auch damit sie nicht zu viel zu tun haben, um all die einschlägige Literatur, die ja ins Unermessliche sich ausweitet, zu beherrschen. Aber es wird sich darum handeln, dass man neue Gebiete schafft, welche ganz anderes umfassen. Ein Gebiet, das vielleicht etwas von der Astronomie, etwas von der Biologie und so weiter umfasst. Dazu wird natürlich ein Umgestalten unseres ganzen Wissenschaftslebens unbedingt notwendig sein. Da muss gerade das, was wir Geisteswissenschaft nennen und was ja etwas Universelles sein will, nach dieser Richtung hin wirken. Sie muss es sich zur besonderen Aufgabe machen, nach dieser Richtung hin zu wirken. Denn wir kommen einfach mit den alten Gliederungen nicht mehr weiter. Unsere Hochschulen stehen heute so vor der Welt, dass sie eigentlich ganz lebensfremd sind. Sie bilden uns Mathematiker, Physiologen, sie bilden uns Philosophen aus, aber die haben alle eigentlich gar keinen besonderen Bezug zur Welt. Die können alle nichts anderes als gerade in ihren eng begrenzten Gebieten arbeiten. Sie machen uns die Welt immer abstrakter und abstrakter, immer wirklichkeitsunmöglicher und unmöglicher. Und diesem in der Zeitnotwendigkeit liegenden möchte ich gerade in diesen Vorträgen Rechnung tragen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es auf die Dauer unmöglich sein wird, bei den alten Gliederungen zu bleiben. Und daher möchte ich zeigen, wie die verschiedensten anderen Gebiete, die sich heute um Astronomie nicht kümmern, gewisse Beziehungen haben zu einer ja räumlich universellen Erkenntnis zur Astronomie, sodass einfach gewisse astronomische Erkenntnisse in anderen Gebieten werden auftauchen müssen, damit man diese anderen Gebiete in einer wirklichkeitsgemäßen Weise bezwingen lernt. Also darum wird es sich handeln in diesen Vorträgen, dass die Brücke geschlagen wird von verschiedenen Wissenschaftsgebieten hinüber in das Gebiet des Astronomischen und dass in richtiger Weise in den einzelnen Wissenschaftsgebieten das Astronomische erscheine. Damit ich nicht missverstanden werde, möchte ich noch eine methodische Bemerkung dazu vorausschicken. Sehen Sie, die Art und Weise des Darstellens in der Wissenschaft, die heute üblich ist, die wird ja manche Änderung erfahren müssen, aus dem Grunde, weil sie eigentlich auch herausgeboren ist aus unserer heute zu überwindenden wissenschaftlichen Struktur. Es ist heute üblich, dass gerade wenn auf irgendwelche Tatsachen hingewiesen wird, die dem Menschen ferner liegen, weil er heute mit seinen Wissenschaften eben gar nicht darauf kommt, oftmals gesagt wird, das wird behauptet, aber nicht bewiesen. Es handelt sich allerdings darum, dass man einfach bei der wissenschaftlichen Betätigung heute eben in die Notwendigkeit versetzt wird, manches zunächst rein aus der Anschauung heraus zu sagen, was man dann zu verifizieren hat, indem man immer mehr und mehr Tatsachen heranträgt, die die Verifizierung leisten. Dass man also nicht voraussetzen kann, dass, sagen wir gleich im Beginne irgendeiner Betrachtung, alles so erscheint, dass nicht irgendeiner einhaken könnte und sagen könnte, es ist nichts bewiesen. Es wird schon im Laufe der Zeit bewiesen, verifiziert werden. Aber es muss manches zunächst aus der Anschauung heraus einfach dargestellt werden, damit der betreffende Begriff die betreffende Idee geschaffen ist. Und so bitte ich Sie, diese Vorträge als ein Ganzes zu fassen. Also für manches, was in den ersten Stunden so erscheinen wird, als ob es zunächst nur hingestellt wäre, die deutlichen Belege dann in den letzten Stunden zu suchen. Da wird sich dann eben manches verifizieren, was ich zunächst so behandeln werde, dass überhaupt einmal Ideen und Begriffe vorhanden sind. Sehen Sie, dasjenige, was wir heute Astronomie nennen, einschließlich des Gebietes der Astrophysik, das ist ja im Grunde genommen eine Schöpfung der neueren Zeit erst. Vor der Zeit des Kopernikus, des Galilei, hat man über astronomische Dinge wesentlich anders gedacht, als man heute denkt. Es ist heute sogar schon außerordentlich schwierig, auf die besondere Art hinzuweisen, wie man astronomisch, ich will sagen, noch im 13. und 14. Jahrhundert gedacht hat, weil das dem Menschen von heute ganz und gar fremd geworden ist. Wir leben nur mehr in den Vorstellungen, das ist ja von einer gewissen Seite her sehr berechtigt, welche seit der Galilei-Kepler-Kopernikus-Zeit her geschaffen worden sind. Und das sind Vorstellungen, welche im Grunde die weiten Erscheinungen des Weltenraumes, insofern sie für Astronomie in Betracht kommen, in einer mathematisch-mechanischen Weise behandeln. Man denkt über diese Erscheinungen mathematisch-mechanisch. Man legt dasjenige zugrunde bei der Betrachtung dieser Erscheinungen, was man aus einer abstrakten Wissenschaft der Mathematik oder einer abstrakten Wissenschaft der Mechanik gewinnt. Man rechnet mit Entfernungen, mit Bewegungen und mit Kräften, aber die qualitative Art der Betrachtung, welche eben noch im 13., 14. Jahrhundert durchaus vorhanden war, sodass man unterschied Individualitäten in den Sternen, dass man unterschied eine Individualität des Jupiter, eine Individualität des Saturn, die ist der heutigen Menschheit ganz abhande gekommen. Ich will jetzt mich nicht kritisch ergehen über diese Dinge, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass die mechanische und mathematische Behandlungsweise die ausschließliche geworden ist für dasjenige, was wir das astronomische Gebiet nennen. Auch wenn wir, ohne dass wir Mathematik oder Mechanik verstehen, uns in populärer Weise heute Kenntnisse verschaffen über den Sternenhimmel, so geschieht es trotzdem, wenn es auch in laienhafter Weise geschieht, nach rein räumlich-zeitlichen Begriffen, also nach mathematisch-mechanischen Vorstellungen. Und es besteht bei unseren Zeitgenossen, die über diese Dinge glauben, maßgebend urteilen zu können, gar kein Zweifel darüber, dass man nur so den Sternenhimmel betrachten könne, dass alles andere etwas Dilettantisches sei. Wenn man sich nun fragt, wie es denn eigentlich gekommen ist, dass diese Betrachtung des Sternenhimmels heraufgezogen ist in unsere Zivilisationsentwicklung, dann wird man bei denjenigen, die die heutige wissenschaftliche Denkweise als etwas Absolutes betrachten, eine andere Antwort bekommen müssen, als wir sie geben können. Derjenige, der die wissenschaftliche Entwicklung, wie sie heute üblich ist, als etwas absolut Gültiges betrachtet, wird sagen: Nun ja, bei der früheren Menschheit lagen eben noch nicht streng wissenschaftlich ausgebildete Vorstellungen vor. Zu denen hat man sich erst durchgerungen. Und das, wozu man sich durchgerungen hat, die mathematisch-mechanische Betrachtungsweise der Himmelserscheinungen, das entspricht eben der Objektivität, Das ist in der Wirklichkeit begründet. Mit anderen Worten wird man sagen, die früheren Leute haben etwas Subjektives in die Welterscheinungen hereingebracht. Die neuere Menschheit hat sich durchgearbeitet zur streng wissenschaftlichen Erfassung desjenigen, was nun der Wirklichkeit eigentlich entspricht. Diese Antwort können wir nicht geben, sondern wir müssen uns auf den Gesichtspunkt der Entwicklung der Menschheit stellen, die im Laufe ihres Daseins verschiedene innere Kräfte ins Bewusstsein hereingebracht hat. Wir müssen uns sagen, für diejenige Art, die Himmelserscheinungen anzuschauen, wie sie bestanden hat bei den alten Babyloniern, den Ägyptern, vielleicht auch bei den Indern, für diese war maßgebend eine bestimmte Art der Entwicklung der menschlichen Seelenkräfte. Diese Seelenkräfte der Menschheit mussten dazumal entwickelt werden mit derselben inneren Notwendigkeit, mit der ein Kind zwischen dem 10. und 15. Jahr gewisse Seelenkräfte entwickeln muss, während es in einer anderen Zeit andere Seelenkräfte entwickelt. Entsprechend kommt die Menschheit in anderen Zeiten zu anderen Forschungen. Dann ist gekommen das ptolemäische Weltsystem. Es ging wiederum aus anderen Seelenkräften hervor. Dann unser kopernikanisches Weltsystem. Es ging wiederum aus anderen Seelenkräften hervor. Die entwickelten sich nicht deshalb, weil wir gerade jetzt als Menschheit glücklich so geworden sind, dass wir uns nun zur Objektivität durchgerungen haben, während die anderen vorher alle Kinder waren, sondern weil die Menschheit seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Entwicklung gerade der mathematisch-mechanischen Fähigkeiten braucht, die früher nicht da waren. Die Menschheit braucht für sich das Hervorholen dieser mathematisch-mechanischen Fähigkeiten und daher sieht die Menschheit heute die Himmelserscheinungen in dem Bilde der mathematisch-mechanischen Fähigkeiten an. Und sie wird sie einmal wieder anders anschauen, wenn sie zu ihrer eigenen Entwicklung, zu ihrem eigenen Heil und Besten andere Kräfte aus den Tiefen der Seele hervorgeholt haben wird. Es hängt also von der Menschheit ab, welche Gestalt die Weltanschauung annimmt, und es kommt nicht darauf an, dass man mit Hochmut zurückschauen kann auf frühere Zeiten, wo die Menschen kindlich waren, um auf die jetzige Zeit zu schauen, wo man sich endlich zur Objektivität, die nun für alle Zukunft bleiben könne, durchgerungen hat. Dasjenige, was ein besonderes Bedürfnis der neueren Menschheit geworden ist und was dann abgefärbt hat, auch auf das wissenschaftliche Bedürfnis, das ist, dass man zwar danach strebt, auf der einen Seite möglichst leicht überschaubare Vorstellungen zu haben, das sind die mathematischen, auf der anderen Seite strebt man aber danach, Vorstellungen zu bekommen, bei denen man möglichst stark sich einem inneren Zwang hingeben kann. Der moderne Mensch wird sogleich unsicher und nervös, wenn er nicht einen so starken inneren Zwang vorliegen hat, wie bei dem Urteil, das dem pythagoreischen Lehrsatz zugrunde liegt, sondern wenn er verspürt, er muss selber entscheiden. Es entscheidet für ihn nicht die aufgezeichnete Figur, sondern er muss selber entscheiden, muss Aktivität der Seele entwickeln. Da wird er sogleich unsicher und nervös. Da geht er nicht mit, der moderne Mensch. Da sagt er, das ist nicht exakte Wissenschaft. Da kommt Subjektivität hinein. Der moderne Mensch ist eigentlich furchtbar passiv. Er möchte, dass er überall am Gängelband ganz objektiver Verkettungen der Urteilsteile geführt würde. Diesem genügt die Mathematik, wenigstens in den meisten Teilen, und wo sie nicht genügt, wo der Mensch in der neueren Zeit eingegriffen hat mit seinem Urteil, ja, da ist es auch danach. Da glaubt er zwar noch exakt zu sein, aber er gerät in die unglaublichsten Vorstellungen hinein. Also, in der Mathematik und Mechanik, da glaubt sich der Mensch am Gängelband der sich selbst verbindenden Begriffe fortgezogen. Da ist er so, dass er Boden unter den Füßen fühlt. Und in dem Augenblick, wo er da heraustritt, will er nicht mehr mit. Diese Überschaubarkeit auf der einen Seite und dieser innere Zwang auf der anderen Seite, das ist das, was die moderne Menschheit braucht zu ihrem Heil. Und aus dem heraus hat sie im Grunde genommen auch die moderne Wissenschaft der Astronomie in ihrer besonderen Gestalt gebildet als Weltbild. Ich sage jetzt nichts über die einzelnen Wahrheiten, sondern über das Ganze als Weltbild zunächst. Nun ist das so in das Bewusstsein der Menschheit eingedrungen, dass man überhaupt dazu gekommen ist, alles andere mehr oder weniger als unwissenschaftlich zu betrachten, was nicht auf diese Art behandelt werden kann. Daraus ging dann hervor so etwas wie der Ausspruch Kants, der gesagt hat, in allen einzelnen Wissenschaftsgebieten ist nur so viel wirkliche Wissenschaft darinnen, als Mathematik darin angetroffen werden kann. Also man müsste eigentlich das Rechnen in alle Wissenschaften hineintragen oder die Geometrie hineintragen. Aber das scheitert ja daran, dass die einfachsten mathematischen Vorstellungen wiederum ferne liegen denjenigen Menschen, die zum Beispiel Medizin studieren. Mit denen lässt sich heute aus unserer wissenschaftlichen Gliederung heraus über einfache mathematische Vorstellungen gar nicht mehr reden. Und so kommt es, dass auf der einen Seite als Ideal hingestellt worden ist, dasjenige, was man astronomische Erkenntnis nennt. Dubois-Raymond hat das in seiner Rede über die Grenzen des Naturerkennens formuliert, indem er sagte, wir begreifen nur dasjenige in der Natur und befriedigen nur mit dem unser Kausalitätsbedürfnis, was uns astronomische Erkenntnis werden kann. Also die Himmelserscheinungen übersehen wir so, dass wir aufzeichnen die Himmelstafel mit den Sternen, dass wir rechnen mit dem, was uns als Material gegeben ist. Wir können genau angeben, da ist ein Stern. Er übt eine Anziehungskraft auf andere Sterne aus. Wir beginnen zu rechnen. Wir haben die einzelnen Dinge, die wir in unsere Rechnung einbeziehen, anschaulich vor uns. Das ist dasjenige, was wir in die Astronomie zunächst hineingetragen haben. Jetzt betrachten wir, sagen wir, das Molekül. Wir haben darin in dem Molekül, wenn es kompliziert ist, allerlei Atome, die aufeinander Anziehungskraft ausüben, die umeinander sich bewegen. Wir haben ein kleines Weltenall. Und wir betrachten dieses Molekül nach dem Muster, wie wir sonst den Sternenhimmel betrachten. Wir nennen das astronomische Erkenntnis. Wir betrachten die Atome als kleine Weltenkörper, das Molekül als ein kleines Weltsystem und sind befriedigt, wenn uns das gelingt. Aber es ist ja der große Unterschied, wenn wir den Sternenhimmel anschauen, sind uns all die Einzelheiten gegeben. Wir können höchstens fragen, ob wir sie richtig zusammenfassen, ob nicht etwas doch anders ist, als es zum Beispiel Newton angegeben hat. Wir spinnen darüber ein mathematisch-mechanisches Netz. Das ist eigentlich hinzugefügt, aber es befriedigt die modernen Menschheitsbedürfnisse in Bezug auf das Wissenschaftliche. In die Atomenmoleküle-Welt, da tragen wir dann das System hinein, das wir erst ausgedacht haben, und denken die Moleküle und Atome hinzu. Da denken wir dasjenige dazu, was uns sonst gegeben ist, aber wir befriedigen unser sogenanntes Kausalitätsbedürfnis, indem wir sagen, wenn sich das, was wir als kleinste Teile denken, so und so bewegt, ist das das Objektive für das Licht, für den Schall, für die Wärme und so weiter. Wir tragen astronomische Erkenntnisse in alle Welterscheinungen hinein und befriedigen so unser Kausalitätsbedürfnis. Dubois-Raymond hat es geradezu trocken ausgesprochen: Wo man das nicht kann, da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Erklärung. Sehen Sie, dem, was da geltend gemacht wird, müsste eigentlich entsprechen, wenn man zum Beispiel zu einer rationellen Therapie kommen wollte, also einsehen wollte die Wirksamkeit eines Heilmittels, dass man in der Substanz dieses Heilmittels die Atome so verfolgen können müsste, wie man sonst den Mond, die Sonne, die Planeten und die Fixsterne verfolgt. Es müssten das alles kleine Weltsysteme werden können. Man müsste aus dem Errechnen heraus sagen können, wie irgendein Mittel wirkt. Das ist ja allerdings für manche ein Ideal sogar gewesen vor nicht zu ferner Zeit. Jetzt hat man solche Ideale ja aufgegeben, aber es scheiterte nicht nur in Bezug auf so entlegene Gebiete wie etwa die rationelle Therapie, sondern für viel näherliegende schon einfach daran, dass unsere Wissenschaften so gegliedert sind, wie es heute ist. Sehen Sie, der heutige Mediziner wird ja so gebildet, dass er außerordentlich wenig wirkliche Mathematik innehaben kann. Also man kann mit ihm vielleicht von der Notwendigkeit astronomischer Erkenntnisse reden, aber man kann nichts anfangen mit ihm, wenn man davon spricht, mathematische Vorstellungen in sein Gebiet einzugliedern. Daher müsste also dasjenige, was wir außer der Mathematik und Mechanik und Astronomie haben, im strengen Sinne des Wortes heute als unwissenschaftlich bezeichnet werden. Das tut man natürlich nicht. Man bezeichnet auch diese anderen Wissenschaften als exakt. Aber das ist ja wiederum nur eine Inkonsequenz. Aber charakteristisch für die Gegenwart ist es, dass man die Forderung, man solle alles nach dem Muster der Astronomie verstehen, überhaupt aufstellen konnte. Wie schwer es ist, heute mit den Leuten wirklich durchgreifend über gewisse Dinge zu reden, möchte ich Ihnen durch ein Beispiel anschaulich machen. Sie wissen ja, es hat eine große Rolle gespielt in der modernen Biologie, die Frage nach der Form der menschlichen Schädelknochen. Ich habe ja auch im Zusammenhang unserer anthroposophischen Vorträge über diese Sache vielfach gesprochen. Die Form der menschlichen Schädelknochen. Goethe, Oken haben großartige Vorausnahmen gemacht in Bezug auf diese Sache. Dann hat klassische Untersuchungen darüber angestellt die Schule des Gegenbauer. Aber etwas, was ein tiefergehendes Erkenntnisbedürfnis nach dieser Richtung befriedigen könnte, liegt im Grunde heute nirgends vor. Man streitet sich herum, ob Goethe mehr oder weniger recht hatte, indem er sagte, die Schädelknochen seien umgewandelte Wirbelknochen, Knochen der Wirbelsäule, aber zu irgendeiner durchgreifenden Ansicht über diese Sache kann man ja heute aus einem ganz bestimmten Grunde heraus nicht kommen. Weil man da, wo man über diese Dinge redet, kaum verstanden werden kann. Und wo man verstanden werden könnte, da redet man über diese Dinge nicht, weil sie nicht interessieren. Sehen Sie, es ist heute fast ein unmögliches Kollegium, das entstehen würde, wenn man einen richtigen heutigen Mediziner, einen richtigen heutigen Mathematiker, das heißt einen solchen, der die höhere Mathematik beherrscht, und einen Menschen zusammenbrächte, der beides ziemlich gut verstünde. Diese drei Menschen könnten sich heute kaum verständigen. Derjenige, der da in der Mitte säße, der beides ein bisschen verstünde, der würde zur Not mit dem Mathematiker reden können, auch mit dem Mediziner. Aber der Mathematiker und der Mediziner würden sich über wichtige Probleme nicht verständigen können, weil was der Mediziner dazu zu sagen hat, den Mathematiker nicht interessiert. Und was der Mathematiker zu sagen hat, oder hätte, wenn es überhaupt zur Sprache käme, das versteht der Mediziner nicht, weil er nicht die nötigen mathematischen Voraussetzungen hat. Das wird gerade anschaulich bei dem Problem, das ich eben angeführt habe. Man stellt sich heute eben vor, wenn die Schädelknochen umgewandelte Wirbelknochen sind, so muss man in gerader Richtung fortgehen können durch irgendeine räumlich vorstellbare Metamorphose von dem Wirbelknochen zu dem Schädelknochen. Die Vorstellung noch auszudehnen auf den Röhrenknochen, das gelingt aus den angegebenen Untergründen eben schon gar nicht. Der Mathematiker wird sich heute nach seinen mathematischen Studien eine Vorstellung machen können, was es eigentlich bedeutet, wenn ich einen Handschuh umdrehe, wenn ich die Innenseite nach außen drehe. Man muss sich eine gewisse mathematische Behandlung der Tatsache denken, dass man das, was früher nach außen gekehrt war, nach innen kehrt. Und das, was früher innen war, nach außen. Ich will das schematisch so aufzeichnen. Figur 1. Irgendein Gebilde, das nach außen hin zunächst weiß sei und nach innen rot, dieses Gebilde behandeln wir nach dem Muster des Handschuhumdrehens, so dass es also jetzt außen rot wird und innen weiß ausgekleidet ist. Figur 2. Aber jetzt gehen wir weiter. Stellen wir uns vor, dass das, was wir da haben, mit inneren Kräften ausgestattet ist. Das also, das sich nicht so einfach umdrehen lässt wie ein Handschuh, der umgedreht auch wie ein Handschuh ausschaut. Sondern nehmen wir an, dass das, was wir umdrehen, nach außen mit anderen Kräftespannungen auftritt als nach innen. Dann werden wir erleben, dass durch die einfache Umdrehung eine ganz andere Form herauskommt. Dann wird das Gebilde eben so sein, bevor wir es umgedreht haben, Figur 1. Drehen wir es um, so kommen andere Kräfte in Betracht beim Roten, andere beim Weißen, und die Folge ist vielleicht, dass durch die bloße Umdrehung dieses Gebilde entsteht. Figur 3, Seite 26. Es ist die Möglichkeit, dass durch die bloße Umdrehung dieses Gebilde entsteht. Als das Rote nach innen gestülpt war, konnte es nicht seine Kraft entwickeln. Jetzt kann es sie anders entwickeln, wenn es nach außen gestülpt wird, und ebenso das Weiße. Es kann seine Kraft erst nach innen gestülpt entwickeln. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass man eine solche Sache einer mathematischen Behandlung unterwirft. Aber man ist heute ganz und gar abgeneigt, dasjenige, was man so in Begriffe bekommen kann, auf die Wirklichkeit anzuwenden. Denn in dem Augenblick, wo man lernt, dieses auf die Wirklichkeit anzuwenden, kommt man dazu, in unseren Röhrenknochen, also im Oberarmknochen, im Ober- oder Unterschenkelknochen und Unterarmknochen, ein Gebilde zu sehen, das umgedreht zum Schädelknochen wird. Es sei das hier nach innen bis zum Mark hin durch Rot charakterisiert, nach außen durch das Weiße. Figur 4. Es wendet nach innen diejenige Struktur, diejenigen Kräfteverhältnisse, die wir untersuchen können. Nach außen das, was wir sehen, wenn wir den Muskel abziehen vom Röhrenknochen. Denken Sie diesen Röhrenknochen aber nach demselben Prinzip, das ich Ihnen angegeben habe, umgedreht und seine anderen Spannungsverhältnisse geltend gemacht. Dann können Sie ganz gut das bekommen. Figur 5. Jetzt hat er innerlich dieses, weiß, und nach außen macht sich dasjenige, was ich durch Rot kennzeichnete, so geltend. So ist in der Tat das Verhältnis eines Schädelknochens zu einem Röhrenknochen. Und in der Mitte drinnen steht der eigentliche Rückenknochen oder Wirbelknochen der Rückenmarksäule. Sie müssen einen Röhrenknochen umdrehen wie einen Handschuh nach seinen in ihm wirkenden Kräften, dann bekommen Sie den Schädelknochen heraus. Die Umwandlung des Schädelknochens aus dem Röhrenknochen ist nur zu verstehen, wenn Sie sich diese Umdrehung denken. Und Sie bekommen die ganze Bedeutung davon, wenn Sie sich vorstellen, dass das, was der Röhrenknochen nach außen wendet, beim Schädelknochen nach innen gewendet ist, dass der Schädelknochen einer Welt sich zuwendet, die im Inneren des Schädels liegt. Das ist eine Welt. Dahin ist der Schädelknochen orientiert, so wie der Röhrenknochen nach außen orientiert ist, nach der äußeren Welt. Beim Knochensystem kann man es besonders leicht anschaulich machen. Aber so ist der ganze menschliche Organismus orientiert, dass er zunächst eine Schädelorganisation und auf der anderen Seite eine Gliedmaßenorganisation hat, so dass die Schädelorganisation nach innen, die Gliedmaßenorganisation nach außen orientiert ist. Der Schädel fasst eine Welt nach innen, der Gliedmaßenmensch fasst eine Welt nach außen. Und zwischen beiden ist wie eine Art von Ausgleichssystem dasjenige, was dem Rhythmus dient. Nehmen Sie heute irgendeine Schrift in die Hand, die von der Funktionentheorie handelt oder von der nicht-euklidischen Geometrie, und Sie sehen sich an, was da für eine Summe von allerlei Erwägungen aufgewendet wird, um über die gewöhnliche geometrische Vorstellungsweise im dreigliedrigen Raum hinauszukommen. Um das, was euklidische Geometrie ist, zu erweitern, so werden Sie sehen, dass da ein großer Fleiß und großer Scharfsinn aufgewendet wird. Aber nun, sagen wir, sind Sie ein großer mathematischer Kopf geworden, der gut die Funktionentheorie kennt, der auch alles versteht, was heute über nicht-euklidische Geometrie verstanden werden kann. Nun möchte ich aber die Frage aufwerfen, verzeihen Sie, es sieht etwas geringschätzig aus, wenn man in diese Trivialität hinein die Sache kleidet, aber ich möchte es doch tun gegenüber vielem, was nach dieser Richtung hintendiert, und ich bitte die Anwesenden, besonders geschulte Mathematiker, sich die Sache zu überlegen, ob es nicht so ist. Ich kann die Frage aufwerfen, was kaufe ich mir für all dasjenige, was da rein mathematisch ausersonnen worden ist? Es interessiert einen gar nicht das Gebiet, wo es vielleicht eine reale Anwendung findet. Wenn man alles das, was man da ausersonnen hat, über nicht-euklidische Geometrie auf den Bau des menschlichen Organismus anwenden würde, dann würde man in der Wirklichkeit stehen und ungeheuer Bedeutsames auf die Wirklichkeit anwenden und nicht in wirklichkeitslosen Spekulationen sich ergehen. Wenn der Mathematiker entsprechend vorbereitet würde, damit ihn auch die Wirklichkeit interessierte, damit ihn interessierte, wie zum Beispiel das Herz ausschaut, sodass er eine Vorstellung darüber gewinnen kann, wie er durch mathematische Operationen den Herzorganismus umdrehen kann und wie dadurch die ganze menschliche Gestalt entstehen würde. Wenn er eine Anleitung darüber bekäme, so zu mathematisieren, dann würde dieses Mathematisieren in der Wirklichkeit drinnen stehen. Dann würde das nicht mehr möglich sein, dass man auf der einen Seite den geschulten Mathematiker sitzen hat, den die anderen Dinge nicht interessieren, die der Mediziner lernt, und auf der anderen Seite den Mediziner, der nichts versteht davon, wie der Mathematiker Formen umwandelt, metamorphosiert, aber im rein abstrakten Elemente. Das ist dasjenige, über das wir hinauskommen müssen. Wenn wir nicht über dieses hinauskommen, so versumpfen unsere Wissenschaften. Sie gliedern sich immer mehr und mehr. Die Leute verstehen einander nicht mehr. Wie soll man denn die Wissenschaft überführen in sozialwissenschaftliche Betrachtungen, wie alles das, was ich Ihnen zeigen werde, in diesen Vorträgen fordert? Aber sie ist nicht da, diese Wissenschaft, die übergeführt werden könnte, in eine Sozialwissenschaft. Nun, wir haben also auf der einen Seite die Astronomie, die immer mehr und mehr zu der mathematischen Vorstellungsweise hin tendiert und die in ihrer jetzigen Gestalt dadurch groß geworden ist, dass sie eben rein mathematisch-mechanische Wissenschaft ist. Wir haben aber auch einen anderen Pol zu dieser Astronomie, der ohne diese Astronomie seiner Wirklichkeit gemäß überhaupt nicht studiert werden kann, unter den heutigen wissenschaftlichen Verhältnissen. Aber es ist gar nicht möglich, eine Brücke zu bauen zwischen der Astronomie und diesem anderen Pol unserer Wissenschaften. Dieser andere Pol ist nämlich die Embryologie. Und nur derjenige studiert die Wirklichkeit, der auf der einen Seite den Sternenhimmel studiert und auf der anderen Seite die Entwicklung namentlich des menschlichen Embryos studiert. Aber wie studiert man nun in der heute üblichen Weise den menschlichen Embryo? Nun, man sagt, der menschliche Embryo entsteht durch das Zusammenwirken von zwei Zellen, den Geschlechtszellen, der männlichen und der weiblichen Zelle. Diese Zellen entwickeln sich in dem übrigen Organismus so, dass sie bis zu ihrer Zusammenwirkensmöglichkeit eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Dass sie dann einen gewissen Gegensatz darstellen, dass die eine Zelle in der anderen Zelle andere Entwicklungsmöglichkeiten hervorruft, als sie vorher hat. Es bezieht sich das auf die weibliche Keimzelle. Davon ausgehend studiert man die Zellenlehre überhaupt. Man fragt sich, was ist eine Zelle? Sie wissen ja, ungefähr seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts baut man die Biologie eigentlich auf die Zellenlehre auf. Man sagt sich, eine solche Zelle besteht aus einem mehr oder weniger großen oder kleinen Kügelchen von Substanz, die aus Eiweißverbindungen besteht. Sie hat in sich einen Kern, der etwas andere Struktur aufweist, und um sich herum eine Membran, die zum Abschließen notwendig ist. Sie ist so der Baustein alles desjenigen, was als organisches Wesen entsteht. Solche Zellen sind ja auch die Geschlechtszellen, nur in verschiedener Weise gestaltet, als weibliche und männliche Zellen. Und aus solchen Zellen baut sich ein jeder komplizierter Organismus auf. Ja nun, was meint man eigentlich, wenn man sagt, aus solchen Zellen baut sich ein Organismus auf? Man meint, dass was man sonst an Substanzen in der übrigen Natur hat, wird in diesen Zellen aufgenommen und es wirkt nun nicht mehr unmittelbar wie sonst in der Natur, wenn in diesen Zellen zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoff enthalten ist. So wirkt dieser Kohlenstoff auf irgendeine andere Substanz außerhalb nicht so wie sonst, sondern es ist diese unmittelbare Wirkung ihm entzogen. Er ist aufgenommen in den Organismus der Zelle und kann nur so wirken, wie er eben in der Zelle wirken kann. Er wirkt nicht unmittelbar, sondern die Zelle wirkt und sie bedient sich seiner besonderen Eigenschaften, indem sie ihn in einer gewissen Menge in sich eingegliedert hat. Was wir zum Beispiel im Menschen haben, als Metall, als Eisen, das wirkt erst auf dem Umweg durch die Zelle. Die Zelle ist der Baustein. Nun geht man also zurück, indem man den Organismus studiert, auf die Zelle. Und wenn man zunächst nur die sogenannte Hauptmasse der Zelle betrachtet, außer dem Kern, außer der Membran, so kann man in ihr zwei voneinander zu unterscheidende Teile nachweisen. Man hat einen dünnflüssigen, durchsichtigen Teil und man hat einen Teil, welcher eine Art Gerüst bildet, sodass man schematisch gezeichnet eine Zelle etwa so darstellen kann, dass man sagt, man habe das Zellengerüst und dann dieses Zellengerüst gewissermaßen eingebettet in derjenigen Substanz, die nicht in dieser Weise geformt ist wie das Zellengerüst selbst. Figur 6. Also die Zelle würde man sich aufgebaut zu denken haben aus einer dünnflüssig bleibenden Masse, die nicht in sich Form annimmt, und aus ihrem Gerüst, das in sich Form annimmt, das in der verschiedensten Weise gestaltet ist. Das studiert man nun. Man bekommt es mehr oder weniger fertig, so die Zelle studieren zu können. Gewisse Teile in ihr sind färbbar, andere sind nicht färbbar. Dadurch bekommt man durch Karmin oder Safranin oder so etwas, was man anwendet, um die Zellen zu färben, eine überschaubare Gestalt der Zelle, sodass man also sich gewisse Vorstellungen bilden kann, auch über das innere Gefüge der Zelle. Und man studiert das. Man studiert, wie sich dieses innere Gefüge ändert, während die weibliche Keimzelle zum Beispiel befruchtet wird. Man verfolgt die einzelnen Stadien, wie die Zelle sich in ihrer inneren Struktur ändert, wie sie sich dann teilt, wie sich der Teil Zelle an Zelle angliedert und aus der Zusammenfügung eine kompliziert aufgebaute Gestalt entsteht. Das studiert man. Aber es fällt einem nicht ein, sich zu fragen, ja, womit hängt denn eigentlich dieses ganze Leben in der Zelle zusammen? Was liegt denn da eigentlich vor? Es fällt einem nicht ein, das zu fragen. Was da vorliegt in der Zelle, das ist ja zunächst mehr abstrakt so zu fassen. Ich habe die Zelle. Nehmen wir sie zunächst in ihrer am häufigsten vorkommenden Form, in der kugeligen Form. Diese kugelige Form wird ja mitbedingt von der dünnflüssigen Substanz. Diese kugelige Form hat in sich eingeschlossen die Gerüstform und die kugelige Form, was ist sie? Die dünnflüssige Masse ist noch ganz sich selbst überlassen. Sie folgt also denjenigen Impulsen, die um sie herum sind. Was tut sie? Ja, sie bildet das Weltenall nach. Sie hat deshalb ihre kugelige Form, weil sie den ganzen Kosmos, den wir uns auch zunächst ideell als eine Kugelform, als eine Sphäre vorstellen, weil sie den ganzen Kosmos in Kleinheit nachbildet. Jede Zelle in ihrer Kugelform ist nichts anderes als eine Nachbildung der Form des ganzen Kosmos. Und das Gerüst darin, Jede Linie, die da im Gerüst gezogen ist, ist abhängig von den Strukturverhältnissen des ganzen Kosmos. Wenn ich mich jetzt zunächst abstrakt ausdrücken soll, nehmen Sie an, Sie haben die Weltensphäre ideell begrenzt. Figur 7. Darin, meinetwillen, haben Sie hier einen Planeten und hier einen Planeten, A und A1. Die wirken so, dass die Impulse, mit denen sie aufeinander wirken, in dieser Linie liegen. Hier, M, bildet sich, natürlich schematisch gezeichnet, eine Zelle, sagen wir. Ihre Umgrenzung bildet die Sphäre nach. Hier innerhalb ihres Gerüstes, Figur 8, hat sie ein festes, welches von der Wirkung dieses Planeten A auf diesen A1 abhängt. Nehmen Sie an, hier wäre eine andere Planetenkonstellation, die so aufeinander wirkt, B und B1. Hier wäre wiederum ein anderer Planet, C, der keinen Gegensatz hat. Der verrenkt diese ganze Sache, die sonst vielleicht rechtwinklig stünde. Es entsteht die Bildung etwas anders. Sie haben in der Gerüststruktur eine Nachbildung der ganzen Verhältnisse im Planetensystem, überhaupt im Sternensystem. Sie können konkret hineingehen in den Aufbau der Zelle und Sie bekommen eine Erklärung für diese konkrete Gestalt nur, wenn Sie in der Zelle sehen, ein Abbild des ganzen Kosmos. Und nun nehmen Sie die weibliche Eizelle und stellen sich vor, diese weibliche Eizelle hat die kosmischen Kräfte zu einem gewissen inneren Gleichgewicht gebracht. Diese Kräfte haben Gerüstform angenommen und sind in der Gerüstform in einer gewissen Weise zur Ruhe gekommen, gestützt durch den weiblichen Organismus. Nun geschieht die Einwirkung der männlichen Geschlechtszelle. Die hat nicht den Makrokosmos in sich zur Ruhe gebracht, sondern sie wirkt im Sinne irgendwelcher Spezialkraft. Sagen wir, es wirkt die männliche Geschlechtszelle im Sinne gerade dieser Kraftlinie auf die weibliche Eizelle, die zur Ruhe gekommen ist, ein. Dann geschieht durch diese Spezialwirkung eine Unterbrechung der Ruheverhältnisse. Es wird gewissermaßen die Zelle, die ein Abbild ist des ganzen Makrokosmos, dazu veranlasst, ihre ganze mikrokosmische Gestalt wiederum hineinzustellen in das Wechselspiel der Kräfte. In der weiblichen Eizelle ist zunächst in ruhiger Abbildung der ganze Makrokosmos zur Ruhe gekommen. Durch die männliche Geschlechtszelle wird die weibliche herausgerissen aus dieser Ruhe, wird wiederum in ein Spezialwirkungsgebiet hineingezogen, wird wiederum zur Bewegung gebracht, wird wiederum herausgezogen aus der Ruhe. Sie hat sich zur Nachbildung des Kosmos in die ruhige Form zusammengezogen, aber diese Nachbildung wird hineingezogen in die Bewegung durch die männlichen Kräfte, die Bewegungsnachbildungen sind. Es werden die weiblichen Kräfte, die Nachbildungen der Gestalt des Kosmos und zur Ruhe gekommen sind, aus der Ruhe, aus der Gleichgewichtslage gebracht. Da bekommen Sie Anschauungen über die Form und Gestaltung des Kleinsten, des Zellenhaften, von der Astronomie aus. Und Sie können gar nicht Embryologie studieren, ohne dass Sie Astronomie studieren. Denn das, was Ihnen die Embryologie zeigt, ist nur der andere Pol desjenigen, was Ihnen die Astronomie zeigt. Wir müssen gewissermaßen auf der einen Seite den Sternenhimmel verfolgen, wie er aufeinanderfolgende Stadien zeigt, und wir müssen nachher verfolgen, wie eine befruchtete Keimzelle sich entwickelt. Beides gehört zusammen, denn das eine ist nur das Abbild des anderen. Wenn Sie nichts von Astronomie verstehen und wenn Sie nichts von Embryologie verstehen, so werden Sie niemals den Sinn verstehen von den Wirkungen, die dem Astronomischen zugrunde liegen. Denn diese Wirkungen zeigen sich im Kleinen in den Vorgängen der Embryologie. Es ist denkbar, dass man aufbaut eine Wissenschaft, dass man rechnet auf der einen Seite, dass man die astronomischen Vorgänge beschreibt und auf der anderen Seite alles das beschreibt, was zu ihnen gehört in der Embryologie, denn es ist ja nur die andere Seite. Nun schauen Sie sich den heutigen Zustand an in den Wissenschaften. Da finden Sie, die Embryologie wird als Embryologie studiert. Es würde als Wahnsinn aufgefasst, wenn Sie einem heutigen Embryologen zumuten würden, er müsse Astronomie studieren, um die Erscheinungen seines Gebietes zu verstehen. Und doch ist es so. Das ist das, was notwendig macht, eine vollständige Umgruppierung der Wissenschaften. Man wird kein Embryologe werden können, wenn man nicht Astronomie studiert hat. Man wird nicht Menschen ausbilden können, die bloß ihre Augen und ihre Teleskope auf die Sterne richten. Denn so die Sterne zu studieren, hat ja keinen weiteren Sinn, wenn man nicht weiß, dass aus der großen Welt nun wirklich die kleinste Welt hervorgebildet wird. Aber das alles, was ganz konkret ist, hat sich ja in der Wissenschaft in äußerste Abstraktionen verwandelt. Denken Sie, es gibt eine Wirklichkeit, wo man sagen kann, man muss nach astronomischer Erkenntnis streben in der Zellenlehre, besonders in der Embryologie. Würde also Dubois-Raymond gesagt haben, man muss wirklich konkret Astronomie wiederum so für die Zellenlehre anwenden, dann hätte er aus der Wirklichkeit geschöpft. Er hat aber etwas verlangt, was keiner Wirklichkeit entspricht, was erdacht ist, das Molekül. Die Atome drinnen sollen astronomisch untersucht werden. Da soll das astronomische Mathematisieren, das hinzugefügt wurde zur Sternenwelt, wieder gesucht werden. Also Sie sehen, auf der einen Seite liegt die Wirklichkeit, die Bewegung, die Kräftewirkung der Sterne und die embryologische Entwicklung, worin nichts anderes lebt, als was in der Sternenwelt lebt. Da liegt die Wirklichkeit. Da müsste man sie suchen. Auf der anderen Seite liegt die Abstraktion. Da rechnet der Mathematiker und Mechaniker die Bewegungen und Kraftwirkungen der Himmelskörper aus und erfindet die molekulare Struktur, auf die er seine astronomischen Erkenntnisse anwendet. Da hat er sich entfernt vom Leben, da lebt er in reinen Abstraktionen drinnen. Das ist dasjenige, was wir doch so betrachten sollen, dass wir uns ein bisschen erinnern, wie wir mit voller Bewusstheit wiederum dazu kommen müssen, etwas zu erneuern, was ja in früheren Zeiten tatsächlich in einem gewissen Sinne vorhanden war. Gehen wir zurück zu den ägyptischen Mysterien, so finden wir da in den ägyptischen Mysterien astronomische Beobachtungen, so wie man sie damals gemacht hat. Aber aus diesen Beobachtungen hat man nicht nur berechnet, wann wiederum eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis sein wird, sondern was in der sozialen Entwicklung zu geschehen hat. Man hat sich nach dem, was man am Himmel gesehen hat, gerichtet in dem, was man den Leuten sagte, was sie nun tun müssten, was in der sozialen Entwicklung eingetreten ist. Man hat also Soziologie und Astronomie als eines behandelt. Wir müssen auch wiederum lernen, wenn auch jetzt in anderer Weise als die Ägypter, wir müssen lernen, dasjenige, was im sozialen Leben geschieht, anzuknüpfen an die Erscheinungen des großen Weltenalls. Wir verstehen ja nicht, was sich in der Mitte des 15. Jahrhunderts vollzogen hat, wenn wir nicht anknüpfen können an die Erscheinungen des Weltenalls, an dasjenige, was dazu mal erschienen ist. Es redet einer wie ein Blinder von der Farbe, wenn er von den Umwandlungen in der zivilisierten Welt in der Mitte des 15. Jahrhunderts spricht und dieses nicht berücksichtigt. Geisteswissenschaft ist davon schon ein Ansatz. Aber wir können nicht dazu kommen, dieses komplizierte Gebiet der Soziologie, der Sozialwissenschaft, mit dem Gebiet der Naturbetrachtung zusammenzubringen, wenn wir es nicht auf dem Umwege tun, dass wir zuerst Astronomie mit Embryologie zusammenbringen. Die embryologischen Tatsachen anknüpfen an die astronomischen Erscheinungen. Das ist das, was ich heute als Einleitung geben wollte und was morgen fortgesetzt werden soll.